Also es geht noch einmal um das Vaterunser. Und zwar um die sechste Bitte, die sechste und letzte Bitte des Vaterunser. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich hatte den Eindruck, es wäre zunächst gut hilfreich, dass man zwischen Prüfung und Versuchung einmal unterscheidet. Auch was die Bibel dazu zu sagen hat. Sie redet gar nicht einheitlich von Versuchungen. Der Begriff allerdings ist im Griechischen ist derselbe Begriff. Und trotzdem ist es in der Bibel manchmal als Versuchung und manchmal als Prüfung übersetzt. Und ich würde das jetzt einmal so unterscheiden. Was ist eine Prüfung? Eine Prüfung kommt von Gott selbst. Sie kommt von ihm. Gott mutet uns Schweres zu, belastet uns, damit unser Vertrauen wächst und unser Glaube sich vertieft. Gott lässt etwas Schweres zu. Vielleicht kann man auch manchmal sagen, er führt uns geradezu hinein, aber mit einem liebevollen, mit einem positiven Ziel dahinter. Er möchte, dass sich unser Glaube vertieft, dass wir Vertrauen lernen. Das kann vielleicht sein, dass Gott uns in so eine Art Warteschleife schickt, wo wir kreisen und kreisen und warten vielleicht darauf, eine Arbeitsstelle zu bekommen oder eine Ausbildung. Und die Zeit wird immer länger und unerträglicher. Es kann überhaupt die Erfahrung der Arbeitslosigkeit sein. Das kann eine Zeit der Krankheit sein, die wir erleben. Und wo wir uns langsam fragen, warum tut sich denn dann nichts? Warum geschieht nichts? Also ich würde immer sagen, das kann so sein. Nicht den Umkehrschluss machen, dass jede Krankheit oder jede solche Erfahrung eine Prüfung Gottes ist. Aber es ist ganz klar, dass Gott uns schon so etwas zumuten wird, wenn er will, dass wir Glauben lernen, wenn wir Vertrauen lernen. Denn es ist wie bei unserem Körper, die Muskeln entwickeln sich nur durch Belastung. Und dann, wenn sie gefordert sind. Und unser Immunsystem entwickelt sich doch nur, wenn Krankheitserreger da sind, gegen die es ankämpft. Und so ist es im Glauben auch. Von Vertrauen zu reden, wenn alles herum um mich abgesichert ist und alles prima läuft, ist doch ganz einfach. Aber immer noch dann zu vertrauen in schwierigen Zeiten und sich dann zu Gott hinzuwenden, auf ihn zu werfen und zu sagen, Herr, hilf mir hier, steh mir hier bei. Das ist dann viel intensiver. Also in solchen Situationen, wo wir merken, jetzt werfe ich mich zu Gott hin und ich setze alles auf ihn, weil die äußeren Umstände schwierig sind. Wir kommen dann in eine viel tiefe, innere Gottesbeziehung hinein, oft durch solche Erfahrungen. Und in diesem Sinne redet dann die Bibel von Prüfungen. 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 und 7, ist einmal eine Stelle in dem Zusammenhang. 1. Deshalb sagt Petrus hier, seid ihr voller Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Und jetzt heißt es dann, das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Also hier heißt es, die Prüfungen, die ihr jetzt erlebt, die geschehen nur, damit euer Glaube sich vertiefen kann und dass er sich bewähren kann. Diese Art der Prüfungen sind natürlich kein Spiel. Die können in der Tat schon so ausgehen, dass der Glaube zerbröselt, dass er schwach wird, dass er nicht widerstehen kann. Die Möglichkeit besteht natürlich. Und darum, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir in Gemeinschaft zusammenleben als Christen, damit man in Zeit der Prüfung nicht alleine dasteht. Es ist ganz wichtig, jemanden zu haben, zu dem ich gehe, mit dem ich bete. Also ich Denke, diese Prüfungen sind eine wirkliche Belastung, nicht eine Scheinbelastung. Und doch gibt es ein ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, da heißt es, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Sondern Gott macht es so, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Hier heißt es also, Gott weiß, wie viel er euch zumuten kann. Euer Vater im Himmel, und darum, das ist auch nochmal wichtig, wir sprechen ja im Vater unser von unserem Vater und nicht von einem abstrakten Gott. Vielleicht müsste man das viel mehr dann auch nochmal in den Mund nehmen. Unser Vater im Himmel, der wird doch seine Kinder nicht so belasten, dass sie ihm verloren gehen, dass sie ihm zusammenbrechen. Sondern der weiß genau, was er ihnen aufträgt, was er ihnen zumutet, damit sie daraus lernen. Damit sie sich entwickeln. Und so ist auch unser himmlischer Vater. Und er sagt, er wird das dosieren, denn er hat was Gutes im Sinn mit diesen Prüfungen. Also, diese Prüfungen kommen von einem liebenden Vater, der unsere Entwicklung fördern will, indem wir immer mehr lernen, ihm zu vertrauen. Und solche Prüfungen sind für unsere geistliche Reife unerlässlich. Und jetzt kommen wir zur Versuchung. Versuchungen kommen nicht von unserem Vater, sondern von seinem Widersacher, den die Bibel den Satan, den Widersacher Gottes, nennt. Und er versucht mit allen Mitteln, unseren Glauben zu zerstören. Nicht ihn zu fördern, nicht ihn zu vertiefen, sondern ihn zu zerstören und zu vernichten. Er versucht uns zurückzuerobern. Er kann nicht zulassen, dass Menschen Gott ehren, dass Menschen den Namen Jesus ehren und aussprechen. Und es ist sein Werk und seine Macht und seine Kraft, mit allen Mitteln das zu versuchen, Menschen zurückzuholen und zurückzugewinnen. Und der Satan kennt genau seine Grenzen. Er darf nicht zu nah an Jesus herantreten. Das seht ihr im Neuen Testament, was geschieht, wenn Jesus kommt. Dann fallen die Dämonen auf den Boden und sie müssen fliehen und sie müssen weichen. Er kennt genau seine Grenzen, er darf nicht zu nah an Jesus herankommen, aber an uns tritt er heran und versucht uns wegzuziehen von unserem Herrn. Wie versucht er das? Er vergiftet unser Denken. Er schießt Pfeile von falschen Gedanken ab, die in unserem Kopf, in unseren Herzen landen. Lügen über Gott. Lügen dazu, wie Gott zu uns steht. Zweifel weckt er an Gottes Liebe und an seiner Treue. Zweifel vielleicht an uns selbst, an unserem Glauben. Negative Gedanken oder auch überhebliche Gedanken. Er vergiftet unser Denken. Das Zweite, er versucht uns zur Sünde, und zwar indem er unsere Begierden weckt. Also wie das im Paradies gewesen ist, er leitet unser Blick auf irgendetwas, was wir dann begehren. Und wenn wir damit anfangen und da so ein bisschen drin gefangen sind, dann wird das immer stärker und stärker und stärker. Und er versucht, dass dies so stark wird, dass wir nicht meinen, nicht anders zu können, als dem nachzugeben, unsere Begierde zu befriedigen. Und ist das passiert, dann klagt er uns sofort an. Und zeigt uns auf, wie wir schuldig geworden sind und wir verachten uns selbst und verurteilen uns selbst. Und wir sind schon ein Stück getrennt davon, zu Jesus zu kommen. Also dann als Beispiel, im sexuellen Bereich, der kann das sein, oder im Bereich der Beziehungen, der Ehebruch. Es können aber auch Abhängigkeiten sein, in die man gerät. Und uns hat mal jemand erzählt, im Hauskreis, wo wir früher waren, davon ein Geschäftsmann, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, relativ jung und stark aufsteigend auf der Leiter nach oben. Er hat erzählt, wie er in eine solche Versuchung hineingeraten ist. Und zwar fing das an mit seinen Aktienpaketen, wo er anfangs eine gewisse Distanz noch hatte und sich nicht drum gekümmert hat. Und dann fing das so Schritt für Schritt an. Das ist das, was ich meine. Der Satan Begierde setzt und du bist nachher ganz drin. Er hat gesagt, auf einmal fing er an, darum zu spekulieren, zu gucken, wie die Kurse gerade stehen und entsprechend zu reagieren. Und er hat es so beschrieben, er sagt, es wurde immer schlimmer. Das Erste, was ich morgens gemacht habe, wenn ich aufgestanden bin, es ist, dass ich mir die Kurse geholt habe. Und mittags und zu jeder Zeit. Und er sagte, ich war nur noch drin gefangen. Ich war vollständig darin gefangen. Bis zu dem Zeitpunkt, als dann der große Crash kam, dieses neuen Marktes, und alles zusammengebrochen ist, und er sagt, er, also von dem, was er da verloren hat, hätte er sich locker einen Sportwagen kaufen können. Aber, er hat es dann im Nachhinein erzählt, er wäre froh, dass es so gekommen ist. Weil er völlig verstrickt war, gefangen war in etwas und er nicht mehr raus konnte, in einer Abhängigkeit. Und in solche Abhängigkeiten, auch ganz andere Art, können wir auch hineingeraten und Satan versucht es ja, dass wir irgendwo uns in irgendeinem Netz verfangen. Und was er noch tut, ist, dass er auch uns gegeneinander aufhetzt, versucht uns durcheinander zu werfen. Der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der versucht zu gucken, wie er Irrtümer benutzen kann oder die Unterschiedlichkeit der Menschen benutzen kann, damit daraus sehr negative Gedanken für uns werden. Also das sind so die Dinge, mit der bestimmt nicht vollständig, aber einige, mit der er versucht, uns von Jesus wegzubringen, also in denen er uns Versuchungen stellt. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang einmal zu sehen, wie dies bei Jesus gewesen ist. Denn Jesus hat das erlebt, worum wir bitten, dass wir es nicht erleben. Jesus ist vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden, damit er dort vom Satan versucht wird. Also er ist mitten hineingeführt worden in eine Begegnung mit dem Satan selbst. Er ist sozusagen ins Zentrum der Versuchung hineingeführt worden. Und Matthäus berichtet davon in Kapitel 4, da heißt es, nachdem Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Und da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine hier zu Brot werden. Und Jesus antwortete, in den heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Diese erste Methode, die Begierde auf etwas zu richten, und wenn jemand 40 Tage gefastet hat, ist es verständlich, dass er Hunger hat und bei der Vorstellung, dass da nicht ein Stein liegt, sondern ein Brot, schwach wird. Das Zweite, was der Satan versucht, darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Was der Satan hier versucht, ist zu sagen, zeig doch, wer du bist. Zeig's mir doch. Zeig's mir doch, was du für eine Macht hast. Und führ das doch hier mal vor, was dann passiert. Anerkennung. Die Leute sollen sehen, wer ich bin und was ich bin. Und diese Motivation nach Macht und nach Ansehen und nach Geltung ist etwas, wo er uns bis heute immer wieder versucht zu packen. Und das Dritte, was er versucht, zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Dies alles will ich dir geben, dies alles soll dir gehören. Die Dinge sollen mir gehören. Und dieses Streben nach Besitz, nach Dingen, über Dinge zu verfügen und sie zu besitzen, ist sicher auch etwas, womit Satan immer wieder uns versucht zu packen, dass wir unsere Herzen total verstricken in etwas, was angesichts der Ewigkeit so unwichtig ist, aber was uns wegbringt vielleicht von Jesus. Jesus wurde vom Geist Gottes in diese Versuchung hineingeführt und er hat widerstanden. Aber Jesus konnte das nur, weil er in einzigartiger Verbindung zum Vater steht. Wären wir in derselben Situation, wären wir hoffnungslos verloren. Wir könnten dem nicht widerstehen, wir würden das nicht schaffen. Also Versuchungen, im Unterschied zu Prüfungen, die kommen nicht von einem liebenden Vater, sondern von einem grausamen, von einem bösen Feind. Und darum beten wir ja auch, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da geht es nicht um göttliche Prüfungen, sondern es geht um etwas, was uns zugrunde richten will. Könnte es sein, zu diesem ersten vielleicht noch das abschließen, könnte es vielleicht sogar sein, dass Gott uns Prüfungen zumutet, damit wir in Versuchungen besser widerstehen können. Dass er uns manchmal Schweres zumutet, sodass unser Vertrauen stärker wird, damit wir dann, wenn wir in Situationen kommen, wo unser Vertrauen zerstört werden soll, damit wir dann schon mehr Kapital haben, mehr gelernt haben, nicht so schnell zu Fall zu bringen sind. Das könnte doch sein. Dass Gott uns Prüfungen zumutet, damit wir gegen Versuchungen besser gewappnet sind. Ein zweites: Versuchungen sind wie ein Strudel. Das war für mich das beste Bild, um das zu beschreiben. Wenn man im Fluss solche gefährliche Stellen sieht, wo ein Sog entsteht nach unten. Und ganz unten kreist es und wird nach innen immer schneller und immer mehr und der Sog wird immer stärker in der Mitte, bis man schließlich nach unten gezogen wird. Und solche Strudel sind ja lebensgefährlich, wenn man sie nicht beachtet und wenn man hineingerät. Und ich denke, so lässt sich das eigentlich gut beschreiben, wie das mit der Versuchung ist. Wenn wir mitten hineingeraten, dann gibt's auch für uns keine Rettung mehr. Dann halten wir uns nicht mehr fest. Und je tiefer wir hineingeraten, umso stärker wird der Sog. Und darum beten wir, führe uns nicht mitten in die Versuchung hinein. Führe uns nicht in solche Situationen, wo der Sog so stark wird, dass wir garantiert mit untergehen. Bewahre uns vor dem Zentrum der Versuchung. Denn wir sind eben nicht wie Jesus. Was er geschafft hat, zu widerstehen, das schaffe ich nicht. Und wenn Versuchungen an mich herankommen, ist die Gefahr groß, dass ich ihr nicht widerstehe, sondern dass ich reinfalle. Und dass der Feind Gottes es bei mir viel, viel leichter hat als bei anderen. Wahrscheinlich als bei anderen Christen, aber natürlich bei uns erst recht es viel leichter hat als bei Jesus selbst. Führe mich nicht ins Zentrum der Versuchung hinein. Darum als letztes noch, wir sollten die Bedeutung dieser Bitte nicht unterschätzen. Ich persönlich glaube ganz fest, dass wir in manchen Strudel der Versuchung darum nicht hineingeraten sind, weil Gott uns davor bewahrt hat. Ich glaube, dass wir schon manches Mal am Anfang dieses Sogs waren und schon ganz gewaltig ins Kreisen gekommen sind. Und Gott hat uns herausgezogen und hätte er das nicht getan, dann wären wir unten gewesen. Um auf die Bereiche von vorhin zu kommen, da ist es vielleicht der Ehemann, der anfängt mit irgendeiner anderen Frau da anzubändeln und es fängt an zu knistern und es entsteht was. Aber bevor die beiden wirklich ein Verhältnis eingehen, passiert irgendetwas, worum diese Beziehung platzt, worum sie auseinandergehen. Wenn das so geschieht, wie dankbar kann man im Nachhinein sein, dass Gott es verhindert hat, dass jemand seine Ehe ruiniert, manchmal vielleicht seine Zukunft ruiniert, vieles kaputt macht. Das hätte der Satan gerne gewollt. Das hätte er gerne gewollt. Wenn die Dinge zu Zerbruch gehen, wenn Zerstörung passiert, wenn Menschen sich wehtun, das hat er gerne. Aber Gott manchmal zieht uns vorher da heraus, damit das nicht passiert. Da ist vielleicht ein Geschäftsmann, der dabei ist, illegale Geschäfte einzugehen, irgendetwas zu deichseln, was nicht korrekt ist und was ihm auch vor Gericht bringen könnte, wenn das Ganze herauskommt. Und durch irgendetwas kurz vorm Abschluss platzt die ganze Sache. und kommt nicht zustande. Es kann aber auch vielleicht ein Jüngerer sein, Jugendlicher sein, junger Mädchen, wo es darum geht, zu einer ganz bestimmten Gruppe, zu einer ganz bestimmten Clique zu gehören, alles dafür zu tun, damit ich dazu gehöre. Und manchmal gibt es das ja, dass es da auch Gruppen gibt, wo du genau weißt, wo das hinführt. Nämlich in die Abhängigkeit von Drogen oder das, was da gerade angesagt ist. Und der Sog ist unheimlich stark zu sagen, Mensch, die sind cool und da muss ich dazugehören. Und damit ich dazugehöre, dann muss ich mir auch entsprechend geben und da muss ich dabei sein. Ich sage nicht, dass das immer so ist oder immer so endet. Aber manchmal kann es sein, wenn Gott das sieht, dass man auf einem falschen Weg ist, dass es eine Gnade ist, wenn er einen frühzeitig zurückzieht. Und irgendwas passiert, damit das nicht zustande kommt. Wir begreifen das in der Situation gar nicht, aber vielleicht manchmal nachher, im Nachhinein denken wir, Mensch, wo wäre ich da gelandet, wenn das weitergegangen wäre? Wo bin ich da nur hineingeraten? Wie konnte das nur passieren? Und nachher können wir von Herzen dankbar sein und sagen, Herr, danke, dass das nicht weitergegangen ist. Danke, dass du mich davor bewahrt hast, sonst wäre ich ganz versunken. Also diese dritte Bitte ist von daher wirklich sehr, sehr wichtig für uns, denn ohne den göttlichen Schutz, würde unser Glaube nicht ausreichen. Wir würden ihn verlieren und manchmal würden wir vieles in unserem Leben auch ruinieren. Wir würden diesen Strömungen und diesen Strudeln nicht widerstehen und darum haben wir diese Bitte nötig. Wir haben sie wirklich sehr, sehr nötig. Und wer meint, sie nicht nötig zu haben, der gefährdet sich selbst. Noch einmal 1. Korintherbrief, Kapitel 10, dort heißt es, du meinst, sicher zu stehen? Dann gib Acht, dass du nicht hinfällst. Wenn du meinst, hier bin ich und hier ist mein Glaube und ich bin Jahre Christ und ich kann dem schon widerstehen, ich weiß, wann es brenzlig wird, dann heißt es hier, dann gib Acht, dass du nicht hinfällst. Und Jesus sagt in Markus 14, bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Bleibt wach und betet. Ihr wollt zwar, aber ihr könnt nicht. Darum betet. Und dieses Vaterunser-Gebet ist eine Umsetzung davon. Wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Lass nicht zu, dass etwas an uns herantritt, was über unsere Kraft ist. Du musst unser Schutz sein, Herr. Du musst unser Schutz sein, damit wir überhaupt das Ziel unseres Glaubens erreichen. Und dann heißt es ja hier, nicht nur für mich bete ich, sondern das heißt, führe uns nicht in Versuchung. Wieder diese Perspektive, ich bete auch für die Geschwister. Ich bete für die Gemeinde. Wir können das sehr konkret machen, auch zu sagen, ich bete auch für die, die einmal hier in der Gemeinde waren. Es aber nicht mehr sind und zum Teil vielleicht auch darum nicht mehr sind, weil sie irgendwo reingeraten sind, wo jeder von uns reingeraten könnte. Auch für sie zu beten, dass der Herr sie herauszieht oder bewahrt vor noch weiterer Versuchung. Auch sehr konkret zu beten im Rahmen der Gemeinde, auch für den Leitungskreis und auch für den Pastor. Und zwar in dem Sinne, dass es ein besonderes Anliegen ist, für den Feind Gottes da zu versuchen, wo nicht nur, ich sag mal, der Pastor oder der Leitungskreis selber betroffen ist, sondern um damit die ganze Gemeinde mit hineinzuziehen. Darum gibt es sicher im Reich Gottes besondere Bereiche, wo die Versuchung auch stärker ist als woanders. Und besonders meine ich eben nicht, und das ist wichtig, dass das besondere Menschen seien. Das nicht. Aber jemand hat einmal so gesagt, weißt du, wenn deine Armbanduhr, wenn die 5 Minuten nachgeht, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn die Kirchturmuhr 5 Minuten nachgeht, da stellen alle Leute in der Stadt ihre Uhren danach. Das ist dann schon ein Problem. Und man merkt oft, dass in Gemeinden vieles zerbricht, wenn es in der Gemeindeleitung anfängt, dass da der Feind Gottes es geschafft hat, mit seinen Versuchungen Streit zu sehen oder irgendetwas zu machen oder die Leute zu Fall kommen. Und dann ist eine ganze Gemeinde oft davon betroffen. Und Paulus schämt sich darum nicht zu sagen, betet auch für mich, betet auch für mich. Und auch dieser Aspekt gehört dazu. Mit einem Zitat von Martin Luther wollte ich enden, der hat gesagt, mit der fünften Bitte, nämlich der Bitte um Vergebung, mit dieser Bitte lege ich mich zu Bett. Und mit der sechsten Bitte, mit der Bewahrung vor dem Bösen, mit dieser Bitte stehe ich auf. Ich habe das noch nie so praktiziert. Ich fand den Gedanken gut. Ich fand es sehr anregend. Zu sagen, am Abend gehe ich den Tag durch und sage, Herr, wo ich schuldig geworden bin, da vergib mir bitte. Und am Morgen bitte ich, dass der Herr mich nicht in Versuchung führt, sondern dass er mich vor dem Bösen bewahrt. Egal, welche Praxis wir nun wählen, wenn wir so zu Gott kommen, dann dürfen wir wissen, dass er uns auch bewahrt und dass er uns schützt vor dem Bösen. Da müssen wir nicht überall Angst haben, nicht ängstlich sein, sondern wir wissen, der Herr ist bei uns. Und so heißt es hier im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 24. Ich wollte es nicht auswählen. Sagen oder doch, bis ich es gefunden habe. Gott ist treu, heißt es dort. Der euch berufen hat, der wird euch auch bewahren vor dem Bösen, damit ihr das Ziel erreicht. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird euch auch vollenden, heißt es hier. Jetzt habe ich die Stelle gefunden. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird auch euch auch vollenden. Lasst uns nur nicht hochmütig sein und meinen, wir könnten das, sondern in dieses Gebet mit einstimmen und sagen, führe uns nicht in Versuchung, sondern bitte erlöse uns von dem Bösen, und dann wird er das auch tun. Amen.